Check-in, der Flughafen-Podcast in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
Herzlich willkommen. Bei uns im virtuellen Podcast-Studio sitzt heute in Frankfurt Max Kownacki. Er ist CEO der Airline Sun Express. Guten Tag, Herr Kownacki.
Hallo, Herr Röttger.
Vielleicht erklären Sie unseren Lesern erst einmal, die vielleicht nur die Lufthansa kennen oder noch gerade Eurowings. Was ist Sun Express und was führt Sie virtuell zumindest nach Hamburg?
Ja. Also Sun Express ist ein Joint Venture, eine Tochter aus der Lufthansa, der deutschen Lufthansa und der türkischen Airlines Group. Ein 50-50 Joint Venture. Diese Airline gibt es seit 31 Jahren, um genau zu sein.
Wow.
Wovon 10 Jahre es sogar zwei Airlines gab, eine türkische Sun Express und eine deutsche Sun Express Deutschland. Im Rahmen der Pandemie haben wir die Sun Express Deutschland liquidiert und sind jetzt die verbleibende Sun Express insgesamt mit Sitz in Frankfurt und Antalya, haben ungefähr 60 Flugzeuge und ungefähr 4000 Mitarbeiter.
Das ist ja eine ganze Menge an Flugzeugen und Mitarbeitern. Sie sitzen jetzt gerade in Frankfurt und gleich geht's dann irgendwann ab nach Antalya. Ich habe mir im Vorfeld einmal angeschaut, wir haben eine ganz sehr spannende Vita. Sie sind nicht nur CEO einer Fluggesellschaft, sondern auch Pilot.
Genau. Der Piloten Teil ist der Leidenschafts- und eigentlich Hobby-Teil. Der startete eigentlich. Also ich habe früh eine Leidenschaft für Jetfuel und Kerosin in meinen Venen entdeckt. Habe die Ausbildung gemacht, allerdings wirklich privat und nebenher. Und
also ich wollte nicht Pilot werden, Entschuldigung.
Ich wollte nicht Pilot werden.
Ja. So.
Wobei ich immer wieder nah dran war an der Versuchung. Aber ich habe es nie beruflich gemacht. Es gab immer noch Aufgaben, die spannend waren und wo ich dann doch im Management geblieben bin. Aber ich habe im Prinzip meine Leidenschaft, mein Hobby in den Beruf umgewandelt. Und das fing eigentlich sehr früh an. Es gab eine Vorlesung. Ich habe teilweise in der Schweiz, teilweise in den USA studiert. Und es gab einen Vortrag vom damaligen Personalleiter der Lufthansa, Thomas Sattelberger, der ja auch mittlerweile politisch unterwegs ist. Und war begeistert, lief nach der Vorlesung runter ans Rednerpult und fragte, kann ich ein Praktikum machen?
Ja.
4 Wochen später war ich bei Lufthansa im Praktikum und habe dort meine Diplomarbeit geschrieben, später dann sogar meine Doktorarbeit, war in so einem Nachwuchsförderprogramm und bin dadurch immer eigentlich in Kontakt geblieben mit der Airline selbst, habe mich dann aber entschieden, Beratung zu machen, Airline-Beratung, und habe dann 13 Jahre strategische Unternehmensberatung für Airlines gemacht. Mit Sitz in New York und bin da wirklich um die Welt gekommen, habe in über 20 Ländern gearbeitet, von Djibouti, Afrika, über Rumänien, über, ja.
Da haben Sie dann nicht nur die Lufthansa beraten, sondern alle möglichen Airlines auf der Welt. Was berät man da so?
Also das hat ganz unterschieden. Das war von operativen Gepäckhandling-Prozessen über welche Allianz sollen wir beitreten, über sollen wir eine Low-Cost-Airline gründen. Und meine Themenschwerpunkte waren primär im Bereich Commercial. Das heißt, ich habe Netzplanungssachen gemacht, ich habe Pricing-Revenue-Themen gemacht, ich habe viel Allianzen gemacht, viel Partnerschaften. Also Joint Ventures und den Vorläufer dazu natürlich die größeren Allianzsysteme, Star, Sky, One World, dem haben wir uns viel angeguckt.
Das klingt ja sehr spannend. In dem, was fliegen Sie denn sozusagen, wenn Sie, Sie sagen, Sie fliegen aus Hobby?
Ja.
Genau, wenn Sie selber fliegen, weil in Ihrer Vita habe ich ja gelesen, dass Sie eine Commercial Pilot License für Instrumentenflug haben. Das klingt ja schon mal nicht nach was ganz Kleinem.
Ja, also.
Oder klingt das größer?
die Größe gar nicht die Rolle spielt. Aber also okay. Ich habe von den Lizenzen her habe ich eine Commercial Pilotenlizenz mit einem Multi-Engine Rating. Das heißt, ich darf auch mehr Motoren, Flugzeuge fliegen und einem Instrument Rating. Das heißt, ich kann auch nur auf Instrumentenbasis fliegen. Und das stimmt in der Tat. Also theoretisch bräuchte ich jetzt noch ein Type Rating, um zumindest den rechten Sitz auch bei einem Airliner einzunehmen. Meine große Jetzeit beschränkt sich allerdings auf Simulatorzeit.
Okay.
Also ich habe immer mal wieder geäugelt, ob ich nicht ein Type Rating machen soll für die 737, die ja unser großes Pferd ist bei der Sun Express, um dann vielleicht sogar selber mal im rechten Sitz bei meinem wöchentlichen Commute zwischen Frankfurt und Antalya zu fliegen. Aber momentan, sage ich ganz ehrlich, mit der Pandemie und den Herausforderungen der letzten 18 Monate im Markt, habe ich einfach absolut keine Zeit bisher dafür gehabt.
Nee, das ist verständlich. Aber ansonsten könnten Sie da natürlich irgendwann mal, wenn es eng wird, selbst mit anpacken. Die Pandemie ist ein gutes Stichwort. Sie sind jetzt seit anderthalb Jahren CEO von Sun Express und haben angefangen, direkt nach, ja, im Prinzip mitten im Lockdown.
Noch davor sogar, also das offizielle Datum war der 15. April.
Ah, okay.
Allerdings hatte ich so eine Übergangszeit und de facto war ich eigentlich ab Anfang März schon dabei. Und also, das prägendste Erlebnis, vielleicht kann ich da eine kurze Geschichte erzählen, war, dass ich bei unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Herrn Ilke Aici, der auch gleichzeitig Chef der Turkish Airlines Gruppe ist, im Büro saß in Istanbul mit einem Papier, wo ich gesagt habe, naja, mal schauen, wie die Krise wird. Vielleicht müssen wir ein paar unserer strategischen Projekte repriorisieren. Und am Ende des Meetings, das war irgendwie Mitte März, sagte er ja nur schon mal als Heads-up, er hätte über informelle Kanäle gehört, dass es ab morgen, ich glaube, es war der 17. März oder sowas, ab morgen ein Travel-Warning zwischen der Türkei und Deutschland geben würde, worauf mir wirklich der Unterkiefer runterklappte. Ich wusste, dass meine Projektpriorisierung ein zu kleines Mittel sein würde und bin dann auf einem der letzten Flieger noch aus der Türkei rausgeflogen und ab dem nächsten Tag war eigentlich für die nächsten 15 bis 18 Monate Firefighting angesagt. Wir haben dann wirklich ja viele Flugzeuge stillgelegt und ja, da reden wir sicher gleich noch drüber.
Ja, genau. Ich stelle mir das ja, also es ist, glaube ich, schon wirklich eine Herausforderung als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter quasi in dieser Pandemie oder in diesem Lockdown anzufangen. Aber als CEO in einem neuen Unternehmen stelle ich mir das nochmal um Längen schwieriger vor. Wie war das sozusagen? Sie müssen ja erstmal in dem Unternehmen ankommen. Die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, sie brauchen ja eigentlich die Kontakte zu den ganzen Teams, den Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleitern etc. Wie war das?
Also die Generalantwort ist ja. Denn ich möchte noch einen Punkt oben drauflegen. Die türkische Kultur ist keine, sag ich mal, online virtuelle FaceTime-Zoom-Kultur, sondern das ist eine wirkliche persönliche Interaktionskultur. Und das heißt, es ist umso wichtiger in der türkischen Kultur, sich hinzusetzen, sich kennenzulernen, zusammen einen Chai, einen Tee oder einen türkischen Kaffee zu trinken, um sich einfach erstmal als Menschen kennenzulernen. Und diese Möglichkeit war uns natürlich einfach durch die Reiseblockade im Prinzip genommen. Das heißt, das war schon schwierig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zurückblicke, was wir in den letzten 15, 18 Monaten geschafft und gemeinsam durchlebt haben, dann ist das fantastisch und dann möchte ich diese Zeit, so hart sie war, auch nicht missen. Also ich kann vielleicht ein, zwei Beispiele geben und wie gesagt, das soll nicht schmälern, die traurigen Erlebnisse bezüglich der Liquidation des deutschen Teils, der Sun Express Deutschland. Das waren 20 von unseren damals 85 Flugzeugen, also doch ein substanzieller Teil. Und natürlich auch den Kosteneinsparungen und den harten Maßnahmen, die wir treffen mussten. Wir haben allerdings, und das ist vielleicht der positive Teil, wirklich diese Philosophie gehabt, in der SXS, der Sun Express Türkei, wollten wir wirklich niemand zurücklassen. Wir haben gesagt, wir werden dieses Gewicht und diese der Krise auf gemeinsame Schultern stellen. Und wir werden im Prinzip all dieses Gewicht aufteilen. Ja. Und wir haben so zum Beispiel alle Gehaltsverzichte gemacht. Wir haben unser Crew-Kompensationsmodell umgestellt von 91% fix und 9% variabel auf 50% fix und 50% variabel. Mhm. Dazu mussten wir innerhalb von 3 Wochen Unterschriften kriegen von diesen Mitarbeitern. Und wir haben innerhalb von 2,5 Wochen 100% aller Unterschriften bekommen mit keiner einzigen Widerspruch. Das waren für mich aus jetzt, sage ich mal, dem europäischen oder auch amerikanischen stark gewerkschaftlich organisierten Umfeld ein absolutes Novum. Und meine Philosophie war Ehrlichkeit, Transparenz, Offenlegen in den guten Nachrichten, aber auch in den schlechten. Und ich glaube, das hat sich sehr, sehr gut bewährt, weil die Leute vertrauen mir, vertrauen uns. Und wir haben dadurch auch Maßnahmen treffen können, die hart waren, aber die klar waren, transparent waren und können jetzt, wo die Krise so langsam dem Ende entgegengeht, auch wieder die Leine ein bisschen lockerer lassen und anfangen auch zurückzugeben. Ja.
Wollen wir es hoffen. Ja, aber gehen wir mal davon aus. Die Situation, man muss sich das ja vorstellen, als in Deutschland hatten wir ja alle gehört, okay, die Unternehmen gehen in Kurzarbeit und einige Unternehmen stocken auf. Das war ja wahrscheinlich in der Türkei eine ganz andere Situation. Wie muss man sich das als jemand, der den deutschen Arbeitsmarkt kennt, vorstellen?
Ja, also wir hatten natürlich immer beide Fälle am Anfang, weil wir hatten das deutsche Kurzarbeitsmodell, wir hatten aber auch das türkische Kurzarbeitsmodell. Und das deutsche, ich glaube, das kennen Ihre Hörer, das kennen Sie. Ja. Das türkische ist leicht anders, da gibt es auch Kurzarbeit, geht aber auf einen maximalen Cap. Und der maximale Cap ist nicht ein Cap auf Basis des vorherigen Gehaltes, sondern ist ein Cap auf Basis des türkischen Minimumgehaltes. Aha. Ja, und das ist natürlich ein Riesenfaktor. Also wir hatten zum Teil Piloten, die bis zu 80% absoluten Gehaltsreduktion hatten, obwohl sie auf dem türkischen Kurzarbeitsmodell war, weil sie einfach quasi gecapped waren bei dem Faktor 1, irgendwas vom Minimumgehalt der Türkei. Klar hatten wir dadurch natürlich andere Gehaltsreduktionen, aber wir haben natürlich auch wirklich jeden anderen Stein umgedreht. Also wir haben mit allen unseren Lieferanten Verträge neu verhandelt. Wir haben mit Boeing, wir haben ja eine relativ große Lieferung von Boeing erwartet. Da haben wir sehr, sehr starke Verhandlungen geführt. Und also wir haben wirklich jeden Stein umgedreht. Wir hatten ein Programm, das hieß Reshape. Da haben wir uns vorgenommen, 350 Millionen Euro einzusparen. Und wir sind jetzt realisiert bei über 400. Ja, also sage ich mal, nochmal dieser Spirit, und das ist wirklich was, ich habe, wie gesagt, in vielen, vielen Ländern gearbeitet, das ist was ich so in meinem Leben noch nicht erlebt habe, dieser Spirit des Zusammenhalts und man sagt offen, wie die Krise ist, ja, man muss aus dem Fenster gucken und sieht die ganzen geparkten Flugzeuge, was ja wirklich Tränen in die Augen bringt, und diese Transparenz führt aber dazu dann, dass wirklich jeder sagt, ich habe zum Teil Piloten, ich rede auf den Flügen immer mit der Crew, Kabine und Cockpit, und das ist für mich wirklich unheimlich informativ, weil ich wirklich von der Frontline hier die Sachen kriege. Da gab es Piloten, die gesagt haben, Max, sag mal, ich kriege hier, wenn ich nachts fliege, kriege ich einen Overtime-Pay. Ja? Wollt ihr das nicht auch anfassen? Weil es gibt jetzt Leute, die im Prinzip nur die Nachtflüge versuchen zu kriegen, um im Prinzip auf die alten Zahlungsstrukturen zu kommen. Also da haben Leute mir im Prinzip Ideen mitgegeben, was ich noch machen kann, die aber bei ihnen selbst Einschnitte bedeutet haben. Und dieser Spirit, dieser Wille, mit beitragen zu wollen, der ist wirklich einzigartig.
Damit das ganze Unternehmen gut durch die Krise kommt.
Ja.
Wie sieht das denn aktuell, weil Sie sagten gerade, wenn ich rausgucke und die parkenden Flugzeuge, wie sieht es denn aktuell bei Ihnen aus? Von den 80 Flugzeugen?
Nee, ja, wir haben mittlerweile weniger.
Genau, waren die 80 waren sozusagen.
Genau. Wir sind jetzt um die 50, genau. Also das Kernthema ist eigentlich unser Sommer, Juli, August war fantastisch. Okay. Wir haben Zahlen gehabt, in absoluten Zahlen, sogar besser zum Teil, also jetzt nur die Juli-August-Monate, die über den 2019er-Zahlen waren. Das liegt aber daran, wir haben drei Segmente. Wir haben das touristische Segment. Das ist das volatilste, sage ich mal, mit sämtlichen Quarantäneregelungen. Und die waren ja, haben sich ja massiv geändert über die Zeit. Und PCR-Test und Antigen und 5 Tage Quarantäne und Kinder unter 12 kommen dann automatisch raus. Aber das hat sich ja konstant geändert. Und diese Verunsicherung, sage ich mal, hat dieses Segment doch sehr volatil werden lassen, obwohl es in früheren Zeiten ein ganz, ganz starker Treiber war. Unser zweites Segment, und das hat uns sehr, sehr stark geholfen in der Krise, wir nennen es VFR, also Visiting Friends and Relatives. Mhm. Das sind die ethnischen Verkehre, also viele Türken, die in Deutschland leben. Wir haben über 3 Millionen Türken in Deutschland mit Wohnsitz, die natürlich auch nach Hause in die Türkei fliegen, für Familienfeiern, für Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter. Und die fliegen natürlich, sage ich mal, unabhängiger von einer großen Krise. Und die haben uns sehr geholfen. Und dieses Segment ist stark gestiegen in der Krisenzeit. Und das letzte Segment ist das Türkisch-Domestic-Segment. Und auch das hat zugelegt, denn, sage ich mal, die Krisensensibilität, ja, oder die Verunsicherung war in der türkischen Gesellschaft, glaube ich, weniger stark ausgeprägt als in der deutschen, wo man ja doch im ersten und dann auch im zweiten Lockdown doch wirklich mal relativ konstant zu Hause geblieben ist. Dieser Teil in der Türkei, der kam später, als dann die Zahlen, die Inzidenzen in der Türkei sehr stark angestiegen sind. Da war da zum Teil 3 Wochen zu Hause bleiben, Lockdown von der türkischen Regierung verordnet, um die Zahlen dann auch effektiv und erfolgreich wieder runterzukriegen.
So, aber in dem ersten Lockdown war das dann noch nicht so, okay. Blicken wir mal sozusagen nach Hamburg. Was haben Sie, was verbinden Sie mit Hamburg? Sie und dann vielleicht im zweiten Schritt Sun Express.
Ja, also ich persönlich ist ganz interessant. Also ich bin ja halb in Deutschland, halb in den USA aufgewachsen. Aber die Familie meines Vaters ist aus Hamburg und zwar, ich erinnere mich an das Haus meiner Großeltern, stand in Maschen. Maschen war damals ein Dorf. Also ich erinnere mich, meine ersten Rehe habe ich, glaube ich, in Maschen gesehen. Wenn man heute durchfährt, ist es, glaube ich, ein großer Rangierbahnhof und doch eher industriell, glaube ich. Damals war wirklich viel Acker und viel Bauernhöfe. Und ja, als Kind natürlich die kleine und die große Hafenrundfahrt und der Fischmarkt und auch so ein bisschen die Mentalität zumindest von der Seite meines Vaters. Meine Großmutter, mit der ich sehr nah war, die war dann die letzten Jahre ihres Lebens in Jesteburg, auch nicht weit von Hamburg.
Nein, das. Ja.
Also das sind für mich die persönlichen Verbindungen zu Hamburg. Von der SunExpress-Seite ist es so, dass wir momentan, also im Sommer, jetzt 12 wöchentliche Frequenzen anbieten. Wir haben da auch signifikante Pläne für den nächsten Sommer. Da wollen wir das Ganze fast verdoppeln auf 22. Das ist alles noch in Planung. Also da gibt es einige Themen und natürlich stark unser Heimatgebiet in der Türkei ist Antalya und ist Izmir. Und
genau, die Airline sitzt sozusagen auch in Antalya, also in Frankfurt und Antalya. Ne?
Da sind die beiden Hauptsitze, genau.
Und die, vielleicht können Sie einfach mal so eine Idee geben, die 12, das sind 12 Destinationen, die Sie von Hamburg aus...
12 Frequenzen. Das sind 12 Frequenzen, also wir fliegen 4-mal die Woche nach Izmir, wir fliegen 7-mal die Woche nach Antalya, wir fliegen 1-mal die Woche nach Dalaman und im Prinzip die Vergrößerung, also wir haben immer eine relativ starke Saisonalität. Also wir gehen vom Sommer 12 Frequenzen auf Winter auf 7 Frequenzen runter. Das ist relativ normal für uns. Wollen dann aber im nächsten Sommer wirklich auch über 20 gehen. Und dieser Zuwachs, der kommt primär durch Antalya, durch Izmir.
Also es ist jetzt nicht so, dass Sie fliegen einfach die Ziele, die im Fokus sind, fliegen Sie deutlich mehr an. und nicht zusätzliche Ziele. Das habe ich richtig verstanden. Genau.
Was Hamburg betrifft, ist das richtig. Mhm. Was das insgesamte Netz der Sun Express betrifft, haben wir durchaus auch die zweite Dimension, nämlich andere Themen, andere Destinationen bei uns ins Portfolio mit reinnehmen. Und da zum Beispiel gibt es Air Cairo als Beispiel, mit denen wir jetzt eine Partnerschaft eingegangen sind, wo wir im Prinzip den ägyptischen Markt, den ägyptisch-deutschen Markt, unseren Partner Air Cairo abdecken. Wir können ihn ja selber nicht mehr fliegen aufgrund der nicht mehr bestehenden Sun Express Deutschland. Da fehlen uns die Verkehrsrechte. Aber wir gucken uns auch exotische Sachen an, wie Türkei nach Indien zum Beispiel. Also solche Themen gucken wir uns auch. Aber für Hamburg spezifisch geht es um eine Frequenzerhöhung an Thaya Izmir.
Seit wann gibt es die Verbindung zwischen Hamburg und Antalya? Seit wann fliegt Sun Express Hamburg an? Vor Ihrer Zeit aber.
Definitiv vor meiner Zeit. Ich würde vermuten, relativ von Anfang an schon. Wie gesagt, uns gibt es seit 30, 31 Jahren. Was ich definitiv weiß, ist, dass es die 2016, 17 schon gab. Aber da würde ich davon ausgehen, dass das schon sehr, sehr lange existiert.
Gut, dann sind wir gespannt sozusagen, was sich da im kommenden Jahr noch tut. Also einerseits in Hamburg, aber natürlich auch die Ideen, die Sie gerade angesprochen haben, noch vielleicht von der Türkei aus weitere Ziele in ganz anderen Regionen vielleicht anzufliegen. Wir haben ja viel gesprochen über die Piloten, die natürlich sehr, sehr am Herzen liegen. Aber insgesamt hat ja Corona wahrscheinlich für Sie auch noch mehr verändert. Wie hat das sozusagen, Sie hatten ja gerade zu Anfang gesagt, dass Sie viele Projekte hatten, die so ein bisschen depriorisieren wollten zu Beginn des Lockdowns. Aber vielleicht sind durch Corona ganz neue Dinge plötzlich ins Rollen gekommen. Wie sah das aus?
Also zunächst mal haben wir, glaube ich, wirklich die Hausaufgaben gemacht, die jede Airline und jeder Airline-CEO machen musste. Das heißt Kosten, 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 Kosten und natürlich nicht nur Kosten, sondern vor allem die Cash-Wirksamkeit massiv zu steuern. Also unser Cash-Management-System ist wirklich super professionalisiert worden. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn Sie mich nachts um 3 aufwecken, kann ich Ihnen sagen, was unser Cash-Bestand ist. Weil wir einfach natürlich von unserer Liquiditätsplanung her uns das sehr, sehr genau angeguckt haben. Das heißt, ich glaube, unser Cockpit im Sinne unsere vorausschauende Analyse von Cash, aber auch unserer Schuldensituation, die ist sehr, sehr gut geworden. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Wir hatten letztes Jahr, wir rechnen immer mit einer Stückkostengröße im Airline-Bereich, die nennt sich CASK. Das ist der Kosten pro Available Seat Kilometer, also Kosten pro angebotenem Sitzkilometer. Ja. Und unsere Angebote und Sitzkilometer, die sind letztes Jahr um 50% gesunken. Und wir haben es trotzdem geschafft, dass unsere Kosten, also dieser Kosten pro angebotener Sitzkilometer um 13% auch gesunken ist. Obwohl eigentlich diese Volumenreduktion dem als Gegenläufer entgegenstand. Und das zeigt Ihnen, was wir an Hausaufgaben gemacht haben. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite, was einem da in den Kopf kommt, ist immer Personalkosten. Das ist aber nicht nur der einzige Kostenblock, sondern wir haben natürlich auch viel im Bereich Verträge mit Lieferanten gemacht. Wir haben viel im Bereich Produktivität gemacht. Also wir sind zum Beispiel jetzt schon wieder bei 15,5 Blockstunden pro Tag, die unsere Flugzeuge fliegen. Das ist also Produktivität erhöht. Mhm. Ja. Generell, ich glaube, in der Airline-Industrie, was die Pandemie wirklich ausgelöst hat, ist, dass bestimmte Kundensegmente mehr auf Video- und Online-Medien übergegangen sind. Und das sind, glaube ich, vor allem die Business-Segmente. Wenn man das jetzt vergleicht mit unseren Segmenten, Touristik, da ist es so, dass es Nachholbedarf gibt. Die Leute haben Geld angespart, waren letztes Jahr im Sommer, in 20 vielleicht nicht im Urlaub. Die sind unheimlich interessiert daran, endlich in den wohlverdienten Urlaub zu gehen. Das hat man dieses Jahr schon gesehen. Wie gesagt, deswegen die Zahlen über 19. Das zweite Segment, die ethnischen Verkehre, die reisen so oder so. Und die Domestic-Verkehre sind auch Verkehre. Also da sind wir relativ unabhängig, sage ich mal, von dem Segment, was eigentlich am stärksten angebrochen ist.
Ah, das ist ja sozusagen, das ist ja gut für Sie. Genau, also die nach Hause fliegt man immer sozusagen zu Freunden und Familie und Urlaub wird nachgeholt und ja, der Businessverkehr ist das trifft dann die Mutter eher wahrscheinlich, ne?
Ja, also die großen Mainlines, die natürlich auf Umsteigeverkehre, Businessverkehre angewiesen sind, die werden das deutlicher spüren als wir. Also klar, eine Air France, KLM, eine British Airways und natürlich auch unsere Elterngesellschaften, die sind davon natürlich auch betroffen. Ne?
Ich habe in der Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich gesehen, dass Sie mehrere Dinge im Zuge der Pandemie hatten. Und Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, dieses Chaos. Brauche ich jetzt einen Test? Was für einen Test? Quarantäne etc. Habe ich das richtig gesehen, dass Sie in der Zeit irgendwie quasi selbst Tests mit angeboten hatten für die Passagiere und irgendwie auch neue, ich sage jetzt mal, flexible Preismodelle?
Ja, also wir haben einen Pilotversuch damals gemacht in Düsseldorf, wo wir im Prinzip zusammen mit dem Flughafen und dem Roten Kreuz einen Testlauf hatten zum Thema Antigen-Test vor dem Flug. Wir waren damals, und das war noch vor der Zeit, wo es klar war, wie schnell die Durchimpfung passiert und wie der Appetit der Bevölkerung sein würde, sich impfen zu lassen. Da haben wir ja jetzt mittlerweile bessere Zahlen. Und deswegen war damals die Strategie testen, 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 testen. Mhm. Da muss man sagen, da hat auch die türkische Regierung relativ schnell eine sehr strikte Regelung gemacht, die für uns damals zwar Umsatz gekostet hat, die uns aber geholfen hat, diesen Verkehr sehr sauber durchzuführen. Also die Regelung damals war, ein PCR-Test war notwendig, der nicht älter als 72 Stunden ist. Und damit waren unsere Flüge zwischen Deutschland und der Türkei 100% PCR getestet. Ja, also eine Anforderung, die heute so nicht mehr existiert. Heute ist es geimpft, also die 3G, ja, oder eben, wobei das Testen auch ein Antigentest sein kann, 48 Stunden. Da war damals 100% der Kabine PCR getestet. Und damit hatten wir eigentlich keine Positivfälle mehr an Bord unserer Maschinen, auch keine Nachverfolgung mehr, die ja ganz am Anfang notwendig war. Also das war schon, und da wollten wir unseren Teil dazu beitragen, um im Prinzip dieses Testen auch hochzufahren, den Appetit der Passagiere dafür zu überprüfen und auch unser Flugerlebnis sicher zu machen. Wir haben ja auch an Bord diese HEPA-Filter, also quasi High-Efficiency-Particle-Filter, die auch in Operationssälen eingesetzt werden. Also wir wussten, dass das Ansteckungsrisiko auch von wissenschaftlichen Studien aus USA sehr, sehr gering ist an Bord selbst. Also auch wenn man einen positiven Fall hat, dann muss zum Beispiel nur die erste und zweite Reihe von dieser Person angeschrieben werden. Ab der dritten Reihe ist die Ansteckungsrisiko im Prinzip nicht mehr da. Also wir wussten, dass das Ansteckungsrisiko gering ist, wissenschaftlich, aber in der Wahrnehmung der Kunden war natürlich, man ist da 2 Stunden oder 3 Stunden in einer Röhre, in einer Metallröhre, und da war natürlich auch der psychologische Aspekt, wie sicher ist Fliegen damals, ein großes, großes Thema.
Das ist wahrscheinlich quasi in den Wartebereichen im Zweifel noch höher als im Flieger selber. Ne?
Absolut. Ja. Gut,
wie sieht es aktuell aus? Sie fliegen gleich nach Antalya. Haben Sie schon mal gecheckt, wie ist das Wetter dort? Hier wird es ja langsam herbstlich.
Also das brauche ich nicht checken. Ich bin auch gerade erst vor ein paar Tagen zurückgekommen. Also da sind schöne 30 Grad, Sonne. Also das ist wunderschön gerade. Und das Tolle ist, es wird ein bisschen kühler. Und das ist eine positive Nachricht, weil es hat nicht 36, sondern nur noch 29 oder 30 Grad. Also der Herbst ist echt wunderschön da. Weil es einfach Sonne, und wenn es hier schmuddelig wird, ist es ganz schön da drüben nochmal.
Und es bleibt vergleichsweise, also für unsere Verhältnisse zumindest, vergleichsweise warm, ne? Oder?
Ja, es ist so, also der Winter, ich wohne ja an beiden Orten und pendel jede Woche, und also der Winter ist so, dass es nachts schon kühl werden kann, auch der Januar und Februar, da regnet es schon mal, Aber tagsüber wird es dann trotzdem sehr häufig blauer Himmel, Sonnenschein und ja, also definitiv zweistellige Temperaturen. Und das ist schön. Also das ist, ja, das ist...
Da können wir...
Schiffen oder Golfurlaube oder sowas. Da ist Herbst und auch früher Frühling sind da tolle Zeiten.
Da können wir hier nur von träumen, ne? So, dann, also Sie können durchaus sagen, okay, also die Feriensaison muss nicht vorbei sein. Man kann jetzt auch im Herbst und im Winter noch einen schönen, vergleichsweise warmen Urlaub machen und mit Ihnen fliegen. Vielleicht sogar wirklich mit Ihnen fliegen, man sieht es dann, es geht jemand nach vorne zum Cockpit und unterhält sich mit den Piloten, dann kann es nur der CEO von SunExpress sein.
Ja, ich werde ja häufig angesprochen und dann fragen meistens die Kinder, bist du auch Pilot?
Ja, stimmt ja, oder?
Also ja, aber das ist immer ganz süß. Also aber ich kann es wirklich empfehlen. Also auch letztes Jahr weiß ich, dass ich Ende November noch schwimmen war. Also das ist definitiv eine Reise wert, absolut.
Vielen Dank, Herr Kownatzki. Ich wünsche Ihnen gleich einen guten Flug. Sonnige Tage, obwohl Sie wahrscheinlich mehr im Büro sitzen, aber dennoch sonnige Tage in Antalya. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns einmal wieder und bin gespannt, was Sie noch so für Hamburg im kommenden Jahr und in den kommenden Jahren planen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Röttger, fürs Gespräch und viele Grüße nach Hamburg.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.